Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zum Next Reality Podcast, heute mit Folge Nummer 48. Ich bin Simon und wie jedes Mal habe ich einen spannenden Gast für euch parat. Dieses Mal zugeschaltet aus dem schönen Regensburg, ich hoffe, du sitzt heute auch wirklich da und ich erzähle keinen Unsinn, ist Andreas Zeidler. Ja, die Daumen gehen hoch, das freut mich. Andreas ist mit WooFrame am Start, einer Visualisierungscompany, die Produkte in VR, AR, 3D allgemein. Andreas wird euch das gleich auch nochmal sehr viel detaillierter erzählen. Auf den Markt bringt, frei nach dem Motto Show and share your products virtually because no one will buy anything off a picture anymore. Dem kann ich, glaube ich, auch nur zustimmen, aber ich bin ja auch ein bisschen voreingenommen. In dem Sinne, herzlich willkommen, Andreas, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich auch noch einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo. Ich würde einfach mal direkt mit Servus starten. Ich sitze ja hier in Süddeutschland, tatsächlich in Regensburg. Hier scheint heute die Sonne im Vergleich zu sonst immer, wo wir dank der Donau in einem Nebelloch sitzen. Deswegen mein Beitrag heute bei dir anscheinend unter gutem Stern, zumindest von den Wettergöttern. Genau, mein Name ist Andreas. Ich bin Gründer von WooFrame. WooFrame hat sich ein bisschen auf die Fahne geschrieben, jetzt nicht unbedingt Augmented und Virtual Reality an die Leute zu vertickern, sondern eine mehrwertige Lösung zu machen. Und was ist der kleinste gemeinsame Nenner, was du mit Augmented Virtual Reality und Gaming-Technologie, das ist ein bisschen so mein Background, was kannst du damit machen? Du kannst große, schwere Maschinen, die irgendwo in einer CAD-Anwendung eingesperrt sind, kannst du irgendwie in eine Maschinenhalle reinstellen. Das ist ja eigentlich so die Vision oder die Idee, die jeder hinter Augmented Reality hat. Jeder kennt die Pokémons oder die IKEA-App. Das ist immer noch so das, was eigentlich das große Beispiel ist. Und wir versuchen das halt einfach irgendwie schlank und schnell für digital nicht so affine Unternehmen als Lösung zugänglich zu machen, indem wir halt da eine Softwareplattform entwickelt haben und dann unsere Kunden da ihre CAD-Daten reinkippen und am Ende eine schöne, benutzerfreundliche, kleine Visualisierung rausfällt. So mal in 1,5 Sätzen, was wir machen.
Ja, sehr spannend. Ich finde es auch gut, dass du es mit dem Wetter eingeleitet hast, weil das sagst du im Hamburger, dass es bei euch neblig ist. So viel dazu. Genau, ich finde es super spannend, was ihr macht. Aber bevor wir darauf noch ein bisschen ja eingehen, gerade auch auf das Rekordjahr, wie ihr auf LinkedIn gepostet habt, das ihr im letzten Jahr trotz und während der Pandemie erlebt habt, würde mich halt sehr interessieren, du hast gerade schon angerissen, Du hast einen Gaming-Background und wie bist du überhaupt an das Thema, das ist ja gerade auch ein bisschen klargestellt, es geht jetzt nicht darum, VR oder AR direkt zu verkaufen, sondern eben diese Schwelle zu senken, möglichst niedrigschwellig diese 3D-Inhalte an die Menschen zu bringen. Wie bist du dorthin gekommen, auch an das Thema XR, das ja trotzdem sehr angedockt daran ist, das ist auch das, was du erwähnt. Wie bist du dazu gekommen? Wie hast du das erste Mal vielleicht auch als User XR-Technologie erlebt? Das finde ich immer sehr faszinierend zu hören, wie da die unterschiedlichen Werdegänge und Berührungspunkte bei den Menschen waren in den letzten, sagen wir, in der Dekade. Ja. Kommt ja in der Regel hin, ja.
Da kann ich wahrscheinlich die nerdigste Geschichte überhaupt beisteuern. Ich eröffne tatsächlich immer, wenn du mich bei irgendwo siehst, bei einem Vortrag oder bei einer Vorstellung, selbst beim Kunden, mein erster Satz ist immer, hallo, ich bin der Andreas, ich bin Nerd. Und das ist tatsächlich bei mir auch so, ich habe mit 14 meinen ersten bezahlten Softwareentwicklungsauftrag gemacht. Ich habe mit 16 mein erstes eigenes Computerspiel im Laden stehen und habe quasi während der Schule und während dem Studium dann so eine kleine Computerspiel-Studio-Schmiede irgendwie gehabt mit ein paar Leuten, die man übers Internet kennengelernt hat. Mir war immer alles sehr schnell langweilig. Mir war Programmieren zu langweilig. Dann wollte ich Computerspiele machen, weil Computerspiele spielen war auch zu langweilig. Das war der Grund, warum ich Programmieren angefangen habe. Und dann haben halt andere Leute in meinem Alter, haben damals irgendwie Kaffee ausgetragen oder Zeitungen ausgetragen. Und ich habe halt nebenbei Computerspiele entwickelt. Und das habe ich tatsächlich fast 10 Jahre lang gemacht. Also bis Mitte 20, auch immer sehr, sehr stark neben dem Studium, wo ich dann nach Regensburg eben gekommen bin. Und habe mir dann aber gedacht, mit 25, 10 Jahre in einer Branche gewesen sozusagen, auch wenn die Spieleindustrie natürlich eine coole Branche ist, aber dennoch nach 10 Jahren denkt man sich vielleicht mal was Neues. Und für mich war aber klar, ich will mein Know-how irgendwie mit rübernehmen in das, was ich als nächstes mache. Und da hat mir halt einfach Apple ein bisschen den Gefallen getan, dass da das erste iPhone und erste iPad auf den Markt gekommen sind, wo du auf einmal ein hosentaschengroßes Gerät hattest, das wirklich Hochleistungs-3D-Grafiken darstellen kann und gleichzeitig das mit Sensoren und Kamera und sonst irgendwas verknüpft. Und ich meine, ich bin als Nerd, kennt man natürlich Themen wie Augmented Reality, Virtual Reality seit mehr als 10 Jahren. Ich meine, die Konzepte sind teilweise 30, 40 Jahre alt, aber du musstest dir in der Vergangenheit einfach einen Rucksack-PC umschnallen und irgendwie ein 2,5 Kilo schweres Headset aufsetzen. Und für mich war klar, dass sich dahin auch was entwickeln wird bei den Unternehmern, wenn die Geräte kleiner werden, wenn die Formate handlicher werden, dann hat die Technologie genügend Mehrwerte, um auch adaptiert zu werden. Dann bin ich aus der Spieleindustrie raus, das war 2008, 2009 rum und habe gedacht, ja, jetzt machen wir Augmented Reality. Problem war nur, das wollte damals noch keiner, vor allem nicht in Deutschland. Und dann ist, wie es der Zufall so will, habe ich halt selbst so ein kleines Framework auf den Markt gebracht, um damals ein bisschen gegen die großen, sehr teuren Metaio ein bisschen anzustinken und habe das auf GitHub gepackt und so. Und da sind dann durch Zufall ganz viele internationale Projekte rausgekommen. Wir waren, weil Leute das auf GitHub gefunden haben und gemerkt haben, als reiner App-Entwickler, als reiner Softwareprogrammierer kannst du nicht unbedingt gleich Augmented und Virtual Reality, sondern du brauchst jemanden, der 3D versteht, der Grafiken versteht etc. Und dann war ich da tatsächlich ein bisschen unterwegs. Dann ging es erst um Augmented Reality, so das Typische, wo ist der nächste Bankautomat? Dann ging es in die Richtung weiter, ein Gebäude auf die Baustelle zu platzieren. Und das war damals mit dem ersten oder zweiten iPad. Also das war 2011, 2012 rum. Da habe ich dann gemerkt, dass es tatsächlich eigentlich immer irgendwie die gleichen Probleme sind, die man löst für jeden Kunden wieder von Neuem. Jedes Projekt für jede Company ist eigentlich Schema F. Und da ich als Nerd so das Mantra habe, alles, was ich dreimal mache, kann ich so automatisieren, dass es ein Computer oder ein Roboter für mich macht, war hier auch die Idee zu sagen, okay, was ist denn die Alternative zu einem Agenturmodell, zu einem Dienstleistungsmodell? Naja, das ist das Produkt, das Plattformmodell. Und so kam halt die Idee, das Ganze als Produkt aufzusetzen. Und lustigerweise kam dann die erste Oculus, das DK1 auf Kickstarter. Und war für mich natürlich mega, also so als Nerd, oh Gott, ja, Virtual Reality, endlich. Natürlich auch gleich gebackt und sofort gehabt. Und dann war halt auch das Thema, na gut, du kannst nichts damit machen. Und dann bin ich auch wieder da gesessen und habe auf einmal wieder Spiele entwickelt. Halt nicht mit irgendwelchen Shootern und Aliens und sonst irgendwas, sondern halt einfach mit Maschinen. Und mit das Erste, was wir gemacht haben, war in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben wir eine Straßenbahn visualisiert für Bombardier. Und das waren genau die gleiche Problemstellung wie damals in der Computerspielindustrie. Ich habe Code drüber geholt, den ich vorher benutzt habe, um sicherzustellen, dass ein Spiel klein genug ist, dass es auf eine CD-ROM passt. Also ich bin tatsächlich auch schon so alt, dass ich damals noch Computerspiele auf CD-ROM veröffentlicht habe.
Ja, immerhin, ja, Disketten auch noch eine Rolle gespielt? Oder?
Eher nicht. Gott sei Dank. Okay, also sorry, bin ich tatsächlich ein bisschen davon geritten mit meiner kurzen First Experience zu Virtual Reality. Vielleicht die witzigste Anekdote dazu, meine einprägsamste Virtual Reality Experience war tatsächlich nicht irgendwas Cooles, was ich aufgesetzt habe. Ich meine, als Nerd ist man da ein bisschen desillusioniert, weil man die ganzen Konzepte ja irgendwie schon kennt. Aber die einprägsamste Erfahrung war, wie ein DK1 mal angefangen hat zu rauchen und Feuer gefangen hat, während es in Betrieb war in den Emiraten, weil es einfach zu heiß war und das Ding halt einfach irgendwie ein Montagsmodell war oder halt so dieser typische DK1-Prototyp-Status war.
Ja, klar.
Das war eigentlich das einprägsamste, emotionalste Erlebnis für Virtual Reality.
Das solltest du, ich hoffe, das schlachtest du auch in all deinen Vorträgen aus. Das ist auf jeden Fall, ich hoffe auch, dass es Bildmaterial oder noch besser Videomaterial davon gibt. Dann, das habe ich in der Form noch nicht gehört. Also Hardware-Probleme ja, aber dass etwas in Flammen aufgeht, weniger. Dann würde mich aber interessieren, so, du hast dann diese immer wiederkehrenden Schema-F-Herausforderungen erkannt und logische Arbeit und gesagt, okay, da müssen wir was machen. Wie kam es dann zur Gründung von WooFrame? Also wie ist das zustande gegangen? Sagst dann da, okay, jetzt muss ich wirklich mal anpacken und wir gründen und hast du es komplett alleine gestartet oder hattest du direkt ein Partnernetzwerk, das dich supportet hat? Wie ist deine Gründergeschichte, um das mal so zu verpacken?
Also ich habe tatsächlich irgendwie immer unabsichtlich war ich immer irgendwie Einzelkämpfer. Das war gar nicht so gedacht. Also während der Schulzeit war das klar, ich komme aus dem hinterletzten Dorf irgendwie in Nordbayern. Da gab es nicht viele Leute, die als Hobby Spieleentwicklung gemacht haben. Das war eher ein bisschen so die Fußballer und so, da waren wir eher so unterwegs. Sodass ich da irgendwie eher immer der Einzelkämpfer war und habe dann aber beim Studium, habe ich halt mit einem Kommilitonen dann die Company aufgesetzt, diese Agentur. Aber da halt auch alle Fehler gemacht, wie sie im Buch stehen, arbeite nicht mit Freunden etc. Und war dann halt, wie ich Viewfirm gegründet habe, wieder alleine. Bis auf die Tatsache, dass ich bei dem Projekt in Dubai, wo mir die Oculus Feuer gefangen hat, habe ich meinen damaligen Mitgründer oder meinen Erstinvestor sozusagen kennengelernt. Ganz verrückter Typ, kompletter anderer Hintergrund wie ich, Business-Hintergrund, wirklich von einem börsennotierten Unternehmen, wirklich einer der großen internationalen Manager. Und sind halt zufällig irgendwie in einem kleinen Projekt gemeinsam gelandet und haben halt dann auf Nacht bei einem Bier sind wir so ins Gespräch gekommen, ja, was ich jetzt eigentlich so machen will in meiner Zukunft. Und ich so, naja, ich würde eigentlich gern daraus eine Plattform machen. Ich würde da gern wirklich ein Produkt draus machen, weil ich glaube, das hat Zukunft. Und er so, ja, das klingt super, wieso machst du das nicht? Und ich so, naja, weil er einfach 3 Jahre wahrscheinlich da erstmal dran entwickeln muss. Ah ja, kostet wahrscheinlich viel Geld. Und ich so, ja, okay, ich hätte 1 Million übrig, kannst du damit was anfangen? Und ich so, ja, die würde ich schon nehmen. Und dann haben wir quasi auf Handschlag, hatte ich quasi meine 1 Million geraced nebenbei und habe am nächsten Tag mir irgendwie die ganzen Kontaktdaten von den Leuten damals aus der Games Industry nochmal auf dem Smartphone aufgemacht, habe die angerufen und habe gesagt, hey, ich hätte da was, wollen wir da nicht gemeinsam starten? Und jetzt habe ich tatsächlich, jetzt Januar haben wir angekündigt, der Stefan ist bei uns jetzt CTO geworden. Mit dem hatte ich tatsächlich irgendwie vorletztes Jahr mein 10-jähriges. Wir haben wirklich 10 Jahre miteinander gearbeitet, schon in der Computerspielindustrie losgelegt und jetzt 5 Jahre bei Viewframe, also jetzt im 6. Jahr. Macht doch ganz gut Spaß.
Das ist schön. Herzlichen Glückwunsch zum 10-Jährigen. Das muss man auch mal, ich hoffe, ihr habt gebührend gefeiert.
Ja du, wir waren, wie man es halt macht unter Kollegen, wir waren romantisch beim Wellnesswochenende sowieso.
Ach so, ja, das ist auch, man muss sich auch mal eine Auszeit gönnen, das ist wichtig. Du kannst da nicht ewig, sonst ist auch nicht gesund, immer nur 1000% geben. Aber jetzt einmal für unsere Zuhörer, was genau macht WooFrame? Das ist eingangs schon ein bisschen erzählt. Was sind die Besonderheiten eurer Lösung und warum nimmt euch, ja, jetzt schön metaphermäßig hier, keiner so schnell die Butter vom Brot? Also es gibt ja schon auch andere Frameworks, die auch Augmented Reality oder sich auf die Fahne schreiben. Wir machen das einfach zugänglich. Warum seid ihr so erfolgreich, wie ihr das gerade seid? Aber zu der Erfolgsgeschichte des letzten Jahres kommen wir danach.
Ich würde mal, der typische Elevator-Pitch ist, wir machen CAD- und 3D-Datensätze klein, hübsch und sicher. Kompakt, hübsch und sicher. Wir haben neue Kernbotschaften, kompakt, hübsch und sicher. Soll einfach heißen, in 3D, Augmented Reality, Virtual Reality ist Datenreduktion nach wie vor das größte Problem. Du hast einen ultraschweren, ultrageheimen, ultrasensiblen CAD-Datensatz von irgendeinem Unternehmen, von einer Industrieanlage, von einem Fahrzeug, von was auch immer, das du quasi virtuell zeigen willst und musst das dann an einen Designer geben, der wahrscheinlich erst einmal tagelang da sitzt und versucht, die Daten zu reduzieren. Wenn es ein technisch affiner Designer ist, dann schafft er sich, sowas wie Simplygon oder Instalot quasi rein zu installieren in seine hoffentlich nicht mehr ganz Free Unity-Version, sondern vielleicht eine bezahlte Lizenz von Unity und fängt dann an, damit irgendwie die Daten runter zu reduzieren. Und unsere Kernkompetenz ist eigentlich, dass wir mit einem Klick CAD-Daten klein, hübsch und sicher machen. Und darum haben wir eben eine komplette Plattform gebaut, die es dir nicht nur erlaubt, im ersten Schritt diese Daten runter zu reduzieren und dann mit einem Klick auf jedes Endgerät auszuliefern, sondern auch dann eben die Daten anzureichern mit klickbaren Hotspots, mit Animationen, mit Interaktionen, mit Widgets, mit Pop-ups etc. Weil ein 3D-Modell an sich hat ja erst einmal noch keinen Wert für ein Unternehmen, sondern erst wenn du da Informationen verortest, wenn du eine Kommunikationsstrategie damit verfolgen kannst, dann beginnt es einen wirtschaftlichen Wert zu haben. Dann kannst du einen Prozess unterstützen, dann kannst du eine Tätigkeit unterstützen. Und Dann hast du noch das ganze Problem mit, wie kriege ich das effizient und sicher an den Mann? Da brauchst du quasi dann wiederum auch einen Teil der Plattform. Da haben wir so einen klickbaren App-Editor, der es dir halt einfach erlaubt, irgendwie mit deinem eigenen Design white-label-mäßig eine App zusammenzuklicken und dann mit einem Knopfdruck die halt für Android, iOS, für den Browser, für ein Headset quasi auszuliefern. Und ich glaube, das ist ein bisschen so das, was uns ausmacht, ist, dass wir nicht versucht haben, den Zugang zu demokratisieren und zu sagen, wir wollen diese ganzen richtig, richtig technisch komplexen Probleme runterdummern und zu sagen, es ist ein Ein-Klick-Editor oder es ist quasi ein Publishing-Tool, das funktioniert wie WordPress. Das ist es einfach nicht. Das ist technisch noch viel, viel komplexer. Wir sind noch nicht so weit, dass es wie WordPress funktioniert. Und das alles packen wir halt in eine Plattform für einen Power-User, wo wir wirklich halt die Leute schulen können in den Unternehmen. Die müssen keine Programmierkenntnisse haben, die müssen keine Softwarekenntnisse haben. Das sind Marketing-Mitarbeiter, das sind technische Zeichner. Und die haben wirklich aber einen wirklich starken Werkzeugkoffer, mit denen sie alle ihre Bedürfnisse irgendwie abdecken können.
Das ist ja gerade schon angesprochen, Power-User und Schulung. Und eure Kunden kommen ja überwiegend auch aus der Industrie, aus dem Enterprise-Segment. Und was ich mich frage, ist, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Ich kann mir vorstellen, dass man heute nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit, gerade auch wenn das Produkt steht oder man einfach etwas zeigen kann, ne? Der Handy aus der Tasche, guck mal hier, willst du nicht so etwas für dein Unternehmen, für deinen Workflow, für deine Prozesse auch haben? Aber der Weg dahin war vermutlich ein bisschen schwieriger. Also zumindest kenne ich das so, dass gerade wenn noch nicht so viel da ist, wie viel Aufklärungsarbeit musstet ihr leisten, um die ersten Kunden zu gewinnen? Oder wurde euch sofort die Tür eingerannt mit, hier, gib mir den ganzen Spaß?
Die Antwort ist da schon fast ein bisschen vorformuliert. Natürlich nicht.
Raffiniert von mir, ne? Ja.
Du machst es schon länger, oder?
Stimmt.
Also sagen wir mal so, ich war schon immer einigermaßen talentiert drin, technische Konzepte für BWLer zu erklären. Und das hat dazu geführt, dass wir vom ersten Tag nicht im stillen Kämmerchen einfach irgendwie 2 Jahre Softwareentwicklung betrieben haben und dann bei der Markteinführung gemerkt haben, das, was wir entwickelt haben, braucht eigentlich gar keiner, sondern wir konnten direkt von 2015 an eigentlich im Rahmen von Projekten mit Konzernen und Mittelständlern quasi uns die Hörner abstoßen, was funktioniert nicht, und konnten da immer von diesen Pilotkunden oder von diesen POC-Kunden oder halt die Leute, die mutig genug waren, frühzeitig da zu investieren, konnten wir immer direkt Feedback, Anwenderfeedback, Marktfeedback einholen und mit einfließen lassen. Und dadurch, dass ich vorher in der Computerspielindustrie war und dann halt in der Agenturwelt, wusste ich halt, wie kannst du ein Projekt platzieren bei einem Unternehmen, das vielleicht nicht so mit der Technik vertraut ist. Und so haben sich halt kleine Projekte erst im 5-stelligen Bereich, dann irgendwie im 6-stelligen Bereich halt irgendwie ergeben, mit denen wir halt unsere eigene Plattform feintunen konnten, bevor wir dann 2017 das erste Mal wirklich damit in den Markt reingegangen sind.
Gab es auch Rückschläge? Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Nach außen ist ja oft alles sehr gut und man freut sich, und ihr habt wahrscheinlich auch einfach mal schwierige Phasen durchmachen müssen, wie jedes Unternehmen. Ist da etwas ganz besonders haften geblieben, das du vielleicht mit unseren Zuhörern teilen möchtest? Vielleicht auch ein Learning daraus?
Also ich denke, als Startup hat man immer dieses Thema, dass man sich Kompetenz aneignen muss, die sehr, sehr weit weg ist von seiner eigentlichen Kernkompetenz. Und für mich als Programmierer, der immer mit 4, 5 Technikern irgendwie programmiert hat, dann auf einmal ein Team von 15 Leuten zu haben mit Marketing und Vertrieb und Teamassistenz und sonst irgendwas, da war es für mich eine sehr große Herausforderung, mir die Teamführungsfähigkeiten anzueignen, um halt auch nicht als so teilautistischer Techniker jeden immer permanent vor den Kopf zu stoßen und irgendwie zu sagen, oh Gott, war das jetzt aber mal wieder eine Scheißarbeit. Also ich glaube, da mussten gerade die Angestellten der ersten Stunde mussten viel aushalten mit mir. Da habe ich viele Leute auf den Kopf gestoßen. Das war für mich ein großes Learning, dass man sich da weiterentwickeln muss, dass man das wie ein Werkzeugkasten selbst bei sich auch pflegen muss. Und das andere ist natürlich einfach der betriebswirtschaftliche Werkzeugkasten. Ich meine, so eine kleine Agentur mit irgendwie ein paar hunderttausend Euro Kosten und Budget im Jahr, das ist was ganz was anderes, wie wenn du auf einmal 1 Million Euro irgendwie investieren musst, schlau über die nächsten paar Jahre. Und dann ist natürlich das passiert, was allen passiert. Nach 2 Jahren war das Geld leer. Wir hatten noch nicht wirklich ein tolles Produkt und wir mussten wieder Geld suchen, weil sonst wäre Schicht im Schacht gewesen. Und dann bist du wieder im Fundraising und auf einmal ist es richtiges Fundraising, nicht irgendwie das eine Gespräch bei einem Bier und einem Handschlag, sondern dann schaut man sich irgendwie 70 Leute an und 50 davon würde man sich wahrscheinlich fürchten, wenn man ihnen im Dunkeln begegnet. Und dann hat man halt irgendwie da seine Business Angels und muss quasi versuchen, sich mit da die Leute rauszupicken, mit denen man sich auch persönlich identifiziert, die auch quasi die Firma und einen selbst weiterbringen können. Und das war natürlich dann wieder ein ganz, ganz neues Learning und ein anderes Learning. Ich denke, das sind schon mal 2 ganz gute Einblicke, was da so passiert ist.
Auf jeden Fall. Und auch vielen Dank dafür, dass du das so offen teilst. Das ist ja gerade auch der erste Teil, selbst zu reflektieren, wie wirke ich auf andere Menschen? Komme ich da an meine Grenzen? Wie steuere ich, na, also jetzt nicht auf einer manipulativen Ebene, aber wie steuere ich eine Unternehmung, ohne Menschen zu verletzen? Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig auch. Und das ist, ich höre mir solche Geschichten natürlich auch super gerne an. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und daher auf jeden Fall vielen Dank dafür, deine Ehrlichkeit. Aber das waren schwere Phasen. Ihr habt die überstanden. Ne? Also so wirkt es aktuell jedenfalls. Ihr habt auf LinkedIn und ich glaube auch in eurem Firmenblog auch über das letzte Jahr geschrieben. Wie ich denke, jeder Zuhörer auf dem Schirm hat, leben wir seit über einem Jahr in einer etwas nicht mehr ganz in einer neuen normalen Situation, nennen wir das mal so. Die Pandemie hat zumindest bei vielen Menschen viel verändert, das private Leben eingeschränkt. Aber ich glaube, darauf muss ich gar nicht so viel weiter rumreiten. Ihr habt geschrieben, ich glaube, du hast den Artikel auch selber geschrieben, oder? Auf LinkedIn? Oder hat das
jemand anders genau, ja.
Ah, okay. Ihr hattet ein Rekordjahr im Jahr 2020. Auch wenn die Pandemie-Story an sich alt ist, finde ich es ganz interessant zu sehen. Du warst im Januar letzten Jahres noch auf der CES. Gibt ein schönes Bild von dir mit Carsten Maschmeyer aus Die Höhle der Löwen, also den Investor Carsten Maschmeyer. Und dann auf einmal ist im März die Welt nicht mehr so, wie sie war. Wie war das für euch? Wie konntet ihr gab es bei euch einen Schockmoment? Und wenn ja, wie konntet ihr ihn umdrehen? Oder habt ihr direkt ganz konsequent einfach gesagt, ey, das ist geil, das ist eine Chance? Wie seid ihr mit der Situation umgegangen, um dieses Rekordjahr dass es zu diesem Rekordjahr kommen konnte? So, jetzt habe ich es.
Da muss man vielleicht nur eins draufsetzen. Für uns war es tatsächlich im März eine dreifach prekäre Situation, weil wir seit November, November 2019 war bei uns klar, wir müssen nochmal ins Fundraising gehen. Wir haben ein Fundraising vorbereitet und wir waren im Februar in der Lage, das Fundraising zu starten. Und bam, im März ist erstmal die Investitionsbereitschaft gleich null, weil es einen globalen Lockdown gibt und die Wirtschaft irgendwie einbricht oder sonst irgendwas passiert. Das heißt, der Schockmoment war für uns vielleicht nochmal ein Stück größer. Was aber gleichzeitig irgendwie passiert ist, wir haben so, für mich als technischen Gründer, war es das größte Problem oder die größte Herausforderung, einen funktionierenden Vertrieb aufzubauen. Also so als Techniker auf einmal Leuten was verkaufen zu müssen, das ging irgendwie gar nicht für mich. Und das dann auch noch so strukturiert zu machen, dass das Ganze skalierbar wird. Und das haben wir irgendwie im zweiten Halbjahr 2019 haben wir das hingekriegt, dass wir wirklich ein Vertriebsteam haben, das wusste, was es macht und musste, was es tut. Und dann standen wir da in den Startlöchern mit einem tollen Vertriebsteam und keinem Cent zu viel Geld auf dem Konto. Und dann kam die Pandemie. Und dann kannst du natürlich schon sagen, okay, machen wir erstmal alle Kurzarbeit und machen den Laden dicht und dann schauen wir, was im Sommer passiert. Aber wir haben tatsächlich über ein Wochenende, Mitte März oder so, haben wir beschlossen, hey, was fällt gerade komplett weg? Sind Vor-Ort-Veranstaltungen? Ja, wir können 3D-Daten verarbeiten, dann lasst uns ein neues Produkt da rausschieben, das nennen wir virtuellen Ausstellungsraum. Mit dem kann man die ganzen Messen ersetzen oder ergänzen. Und das war dann tatsächlich ziemlich gefragt, weil ja viele Messen und Veranstaltungen abgesagt wurden und weil gleichzeitig viele Unternehmen einfach komplett in den Startlöchern gestanden sind, um dieses Jahr nicht nur eine Veranstaltung, sondern mehrere Veranstaltungen halt einfach irgendwie auch abzuwickeln und umzusetzen. Das heißt, du hattest Budgets, du hattest Ressourcen, du hattest Mitarbeiter, die bereits schon an Projekten gearbeitet haben. Und es war relativ easy, da quasi einen Anschluss zu finden und zu sagen, so, hey Leute, wir haben hier ein Outlet, in das könnt ihr eure Energie, die sich schon anstaut, könnt ihr das quasi einfach redirecten. Und das zusammen mit diesem geänderten Mindset auch im Markt, das war gar nicht mal so sehr in der ersten Jahreshälfte der Fall. Da haben eigentlich alle gehofft, ich halte still und ich mache die Augen zu und dann vergeht die Pandemie von selbst wieder und ich als Unternehmer muss mich nicht ändern und muss nichts machen. Aber spätestens in der zweiten Jahreshälfte war auch das weg und dann haben sie uns tatsächlich einfach die Türen eingerannt. Also das war wirklich jeder, den wir in den letzten 5 Jahren irgendwann mal irgendwo angeschrieben hatten oder auf einer Messe getroffen hatten oder der irgendwann mal von uns was gehört hat oder mal ein Pitch-Deck bekommen hat, der stand auf einmal wieder auf der Matte. Er braucht was, am besten übermorgen.
Gestern schon.
Ja, vorgestern, genau. Ja. Und dann hat sich das so ein bisschen ergeben aus Outbound hat man eben eine funktionierende Mannschaft, die auf einmal wirklich in der Lage war, Kunden zu akquirieren. Und gleichzeitig kamen noch sehr viele Altkontakte mit Inbound-Leads, als neue Inbound-Leads auf uns zu. Und dann war das wirklich so eine Art Match made in heaven und war dann tatsächlich ein sehr, sehr spaßiges Jahresende. Also ein sehr, sehr ermüdendes Jahresende. Wir haben alle ausgeschaut wie der Cast von Walking Dead Ende November. Das war wirklich, also ich meine, ich bin es gewohnt als Gründer, aber ich habe halt auch ein Kernteam, die alle mitgepowert haben, das glaubst du nicht. Und also für die Gesundheitskasse hätten wir keinen Werbespot aufnehmen dürfen. Das
Arbeitet ihr auch nur von zu Hause? Oder gehen noch Leute ins Büro? Kommt ihr raus? Also,
also wir haben tatsächlich im März auch dann eben wie alle großen Unternehmen, denen man ja immer ein bisschen so nacheifert als Startup, haben wir halt auch gesagt, ja, wir machen jetzt Lockdown und Homeoffice und war für uns natürlich super einfach, weil wir arbeiten 150% digital, alles ist irgendwo in der Cloud. Wir haben dann noch übers Wochenende so eine Cloud-Telefoneinlage eingerichtet, dass man auch die Anrufe aus dem Büro weiterleiten kann und fertig und wir waren alle im Homeoffice. Aber du glaubst gar nicht, wie aufgekratzt und wie zickig die Leute werden, wenn sie den ganzen Tag nur im Homeoffice rumsitzen.
Ja, doch, ich kenne das leider sehr gut persönlich. Also ich bin seit bald einem Jahr fast, also ich war auch mal draußen, ne? Aber im Januar habe ich gemerkt, ich funktioniere zwar, aber geil fühlt sich das nicht mehr an, wenn sich dein gesamtes Leben in einer Wohnung abspielt und du mal zum Einkaufen und dann rausgehst. Und da habe ich mir auch angewöhnt, jeden Tag spazieren zu gehen, mindestens eine Stunde. Sowas, also hättest du mir das vor der Pandemie erzählt, hätte ich auch gesagt, ja genau, ich gehe spazieren. ich laufe gerne, aber dann meist mit irgendeinem Hintergrund. Ich möchte von A nach B oder spazieren um See rum, also bitte.
ich bin da genauso, ich finde das ultra schlimm. Ich gehe zum Joggen oder zum Laufen, aber zum Spazieren, das ist für mich, also ich gehe wohin, aber ich gehe nicht einfach rum, bin ja keine Ente.
Ganz komisch.
Ja, konnte ich mich auch nicht damit identifizieren. Mittlerweile ist es ein bisschen besser, weil man mit dem Pandemiespeck auch nicht mehr so agil ist, dass man jeden Tag irgendwie 10 Kilometer zum Laufen geht. aber das ist wieder ein anderes Problem.
Ich spiele dagegen VR-Tischtennis aktuell. Jeden Tag 20 Runden. Das hilft auch, den Kopf freizukriegen. Das ist eine ganz geile Geschichte.
Das glaube ich, ja. Boah, vielleicht muss ich auch mal...
Endlich lohnt sich der Kauf von, ich glaube, wann habe ich das Game gekauft? 2018 oder so. Ist zum Glück ein Cross-Platform-Release zwischen der Quest und der Rift gewesen. 11 Table Tennis. Super Sache. Kann ich nur empfehlen. Du wolltest etwas sagen. Ich bin dir ins Wort gefallen. Sorry.
Cool. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann im Sommer auf ein Ampelsystem gegangen, das eben den Leuten erlaubt hat, abwechselnd und selektiv ins Büro zu gehen. Und seitdem sind alle happy. Also das ist wirklich, das war so das letzte i-Tüpfelchen, das noch gefehlt hat. Passen das auch immer ein bisschen mit der Inzidenz an. Grüne Ampel, rote Ampel, gelbe Ampel. Gerade sind wir natürlich leider bei der roten Ampel, aber es erlaubt es dennoch einfach 5 Leuten, irgendwie sich im Büro wegzumümmeln und da in ihrem eigenen Zimmer was zu arbeiten. Ich meine, du hast keinen Kontakt, in den Gemeinschaftsflächen hast Maskenpflicht. Und das ist echt ganz, ganz cool, weil dadurch nicht diese, auf Englisch sagt man der Watercooler-Talk, du gehst bei einem Kaffee oder bei einer Kippe, hast du irgendwelche Ideen oder sprichst du mit anderen Leuten oder du sprichst über ein Projekt oder du sprichst über einen Kunden. Und das war halt komplett eliminiert. Und das kannst du auch irgendwie digital nicht nachstellen. Und das haben wir jetzt halt wieder zumindest ein bisschen belebt und haben zusätzlich halt noch mittags so eine Videorunde, wo man sich alle irgendwie treffen, wenn jemand was zu erzählen hat oder Fragen hat. Und so hat sich jetzt so ein Semi-Homeoffice-Leben mit Büroanteil ergeben. Und alle Bewerber, die vom Konzern kommen, die sind da mega neidisch drauf, weil die genau das Gleiche sagen wie du. Ja, ich war seit einem Jahr nicht mehr im Büro, ich darf nicht. Und da war ich ganz froh, dass wir das ein bisschen flexibler gestalten konnten.
Was schätzt du, zeichnet sich bei euch jetzt schon eine Tendenz für dieses oder das Jahr, also das laufende Jahr ab? Geht dieser Trend für euch weiter oder gibt es schon erste Unternehmen, die jetzt sagen, ja, Pandemie ist bald vorbei. Ach gut, in Deutschland nicht mit der Impfkampagne aktuell. Das wird noch ein bisschen dauern, aber wie ist der Trend aktuell bei euch?
Also der Trend ist tatsächlich dieses Jahr noch ein bisschen interessanter als letztes Jahr, dass es gar nicht mal mehr so auf schnelle Kurzschlussreaktionen geht, sondern jetzt wirklich Unternehmen zu uns kommen mit, ja, letztes Jahr haben wir die kurzfristige Messeersatzlösung gesucht, aber wir glauben nicht, dass wir in den nächsten 5 Jahren jemals wieder so viel Geld ausgeben werden, wie wir in der Vergangenheit für Messen ausgegeben haben. Wir hatten die eine Firma, die sagt, ja, wir gehen auf Messen, aber wir nehmen auf keinen Fall mehr Produkte mit. Also die bauen riesige, große Maschinen. Und das ist natürlich ein kompletter Strategieshift. Und jetzt hast du auf einmal nicht so, hey, wir hätten gern ein Projekt für diese Messegeschichte, wo wir keinen Auftritt machen können, sondern die sagen halt, hey, wie ist es jetzt? Ihr habt doch mal gesagt, ihr habt eine Plattform, wir hätten die gern jetzt für 3 Jahre. Also es ist längerfristige Perspektive für uns geworden und wir haben bisher eigentlich immer nur so ein 30% Anteil unserer Kunden wirklich zu diesen langfristigen Software-as-a-Service-Kunden gemacht pro Jahr. Und da steuern wir dieses Jahr auf eine deutlich, deutlich höhere Quote zu. Sind auch aus dem letzten Jahr schon mit einer deutlich höheren Quote rausgegangen, weil, glaube ich, jetzt wirklich es so weit wachgerüttelt wurde, dass man auch in Deutschland nicht mehr umhin kann, um zu sagen, okay, wir brauchen hier Alternativen. Und dann, wenn wir es machen, dann machen wir es gescheit, wie man bei uns in Süddeutschland sagen würde. Und das merken wir gerade sehr stark.
Ist der Endgegner Digitalisierung doch nicht optional? Sterben die Faxgeräte doch irgendwann aus? Ich denke auch, es ist sehr spannend, was du da sagst. Und ich hoffe auch, dass viele dieser Trends, dieser Lösungen eben dieses Denken auch befeuern, ne? Dass das nachhaltiger wird, der Umgang mit der Digitalisierung, dass es eben kein optionales Spielzeug ist, sondern dass es relevante Lösungen sind, die einfach zeitgemäß sind und immer relevanter werden. Also ich glaube, wir untereinander müssen da gar nicht mehr von reden. Ich bin ja ähnlich wie du auch relativ nerdy und sehr digital aufgewachsen. Und es ist schon interessant, wenn man mal aus seiner eigenen Bubble rauskommt, auch nur eine Branche weiter bei bestimmten Kunden, Ansprechpartnern guckt, wie das Verhalten, der Umgang mit bestimmten Tools ist. Daher interessant, das so von dir zu hören. Was mich in dem Kontext natürlich auch immer interessiert, jetzt wenn wir schon beim Thema Digitalisierung sind, ne, in Deutschland eigentlich digitales Treiberland. Du kommst auch oder bist vor der Pandemie zumindest viel rumgekommen, hast viel erlebt, viel gesehen, Konferenzen. Wir haben im Vorgespräch über Kanada und lustige Security-Checks geredet, wenn man zu viel VR-Equipment im Gepäck hat und die Menschen nicht genau wissen, ob das eine Bombe ist oder was anderes. Wie schätzt du die Situation jetzt in Deutschland im Vergleich zu eben anderen Märkten ein, ob das die EU ist, die USA, Asien? Also was ist dein Blick auf das große Ganze? Hast du gesagt, jetzt wir machen es jetzt gescheit. Glaubst du, man hat den Anschluss längst verloren oder ist das jetzt eine Chance? Oder wie stehen wir allgemein da? Vielleicht fangen wir da mal an. Ja, so.
interessantes Thema. Also ich bin ja, ich glaube, dass in Deutschland vor allem der Datenschutz einiges kaputt macht. Nicht, weil der Datenschutz wirklich nötig ist oder was bringt, sondern einfach, weil er von jedem, der im mittleren Management arbeitet, der keine Verantwortung übernehmen will, gerne als Roadblock vorgeschoben wird. Ja, da können wir nichts machen wegen dem Datenschutz. Ja, das durchblickt keiner, da müsste man zur Rechtsabteilung und die wollen gar nicht arbeiten. Die Rechtsabteilung und die IT-Abteilung sind die zwei größten anonymen Sündenböcke, die bei uns immer vorgeschoben wird, wenn Leute sagen, wir können die Lösung nicht einführen, weil die IT-Abteilung hat erst wieder übernächstes Jahr ressourcenfrei. Und ich glaube, dass durch dieses Mindset, glaube ich, schon ein bisschen was verloren geht, dass da in den letzten Jahren sich einfach dieses, oh mein Gott, wir müssen unsere Daten schützen und quasi einfach, es muss alles geschützt werden, obwohl gar nicht abgeschätzt wird, ob es das wert ist, das zu schützen. Also und ich glaube, das ist auch bei dem Otto-Normalverbraucher ein bisschen falsch in den Kopf gepflanzt worden, dieser absolute Fokus auf Datenschutz. Und ich glaube, das macht viel kaputt. Aber abgesehen davon hoffe ich, ich habe noch nicht den hundertprozentigen Beleg, dass ich weiß, dass es auch so ist. Aber ich hoffe tatsächlich, dass dieses wir sind zu spät, aber wir machen es dann gleich ordentlich, dass wir dadurch aufholen. Dass wir eben nicht jetzt, wenn die ganzen anderen Länder, die seit 5 Jahren teilweise schon einfach mit Lösungen rumexperimentieren, die schon 10 Prototypen gemacht haben, dass wir vielleicht jetzt einfach sagen, okay, wir kommen nicht in die Prototypphase, sondern wir kommen in die Phase, wo wir wissen, was wir wollen und wir setzen es gleich um und wir setzen es gleich nachhaltig um. Da haben wir gerade über die letzten paar Monate ein paar sehr interessante Signale bekommen von ein paar sehr großen Unternehmern auch, die sagen so, ja, nee, kein POC, wir machen das gleich gescheit. Also wir haben letztes Jahr tatsächlich, wir haben einen 6-Jahres-Vertrag unterschrieben mit einem großen deutschen Industriekonzern. Also ich stelle es mal vor, einen 6-Jahres-Vertrag, die haben sich über 6 Jahre quasi unsere Plattform gesichert. Mhm. Und das zusammen mit 2, 3 anderen Verträgen, die wirklich auf mehrere Jahre ausgehandelt wurden, stimmt mich gerade positiv, dass wir das vielleicht doch noch als ordentliche deutsche Ingenieure, wo wir ja das Bild in der Welt haben, so lange jetzt die ganzen Spielereien im Rest der Welt abgewartet haben, bis wir sagen, jetzt kommen wir und wir machen es ordentlich. Aber ist natürlich ein frustrierender Weg dahin.
Also bist du, ich höre das so raus, eher positiv gestimmt, was die Zukunft angeht, die digitale Zukunft.
Ja, du, ich glaube, als Nerd und als Gründer, wenn ich auf andere Leute hören würde, dann würde man nicht hier sitzen.
Vermutlich nicht, genau. Da hast du wahrscheinlich recht. Was wünschst du dir für die Zukunft? Wo geht die Reise hin? Gibt es etwas, was du gerne ändern möchtest?
Boah, ich wünsche mir weniger Bullshit-Bingo. Ich habe das erste Mal gegründet, 2006, 2007, da habe ich mein erstes Gewerbe angemeldet. Und jetzt über die letzten Jahre, wie viele Schmalspurganoven mit einem schlechten Prototypen irgendwie gefundet werden. Oder auch wie viele Leute, die sich bewerben auf eine Programmiererstelle, weil sie irgendwann mal ein Stück HTML-Code gesehen haben. Also wir haben gerade.
Ja, bin ich auch Programmierer jetzt.
wir haben gerade einfach echt so eine überhitzte Landschaft da draußen, wo jede kleine Innovation irgendwie mega hoch gehypt wird. Ich habe mir jetzt eine neue Zahnbürste gekauft. Da steht auf der Verpackung, die sagt mir dank künstlicher Intelligenz, wo ich putzen muss.
Es ist eine Oral-B, nicht wahr?
Das ist die Oral-B Io 9.
Ich habe die auf dem Mobile World Congress gesehen, auch ein Foto von dem ganzen Buzzword-Kram drumherum gemacht und auch das Freunden geschickt und dachte so, we went too far, friends.
Und jetzt bin ich natürlich Nerd. Das heißt, ich habe mir die Zahnbürste einfach nur gekauft, um die jetzt quasi gegen die Zahnbürste zu kämpfen, solange bis ich rausgefunden habe, dass es tatsächlich keine künstliche Intelligenz ist, die da drin ist. Und dann schreibe ich die 3-seitige Amazon-Review dazu und rant mir das alles von der Seele. Jetzt habe ich tatsächlich irgendwie die ursprüngliche Frage vergessen, was ich mir wünschen würde.
Genau. Kommt sie wieder.
Was ich mir wünschen würde, ist ein bisschen weniger Hype um nichts. Also wirklich die Kirche ein bisschen mehr im Dorf lassen, nicht jeden kleinen Prototypen als die Mega-Innovation feiern. Ich meine, wenn Prototypen in irgendeiner Weise was wert wären, dann wäre jedes Unternehmen schon 100% durchdigitalisiert. Aber ein Prototyp ist halt einfach 3 Wochen cool und dann funktioniert er nicht mehr und dann landet er wieder in der Schublade. Und das ist was, das frustriert mich sowohl im beruflichen als auch im privaten sehr, sehr stark.
Nachvollziehbar, ja. Wo geht die Reise jetzt hin? Also du hast gesagt, ist offensichtlich, das klingt ja das ganze Gespräch über durch. Ihr habt viel Nachfrage nach eurem Produkt, nach euren Lösungen. Habt ihr Pläne für diesen Zeitraum, sagen wir mal, die 6-7 Jahre, die jetzt irgendwie sich Unternehmen committen? Wo geht die Reise hin? Ja, also wie steuerst du die Welt dahin, dass es weniger Bullshit-Bingo gibt?
Also ich glaube, wir sind hauptsächlich gerade in so einem Bullshit-Bingo, in so einer Bullshit-Bingo-Phase, weil wir eigentlich ein bisschen so in einem Holding-Pattern sind, wo ein paar wirklich revolutionäre Technologien irgendwie so kurz davor sind, dass sie wirklich konsumertauglich werden. Sei es jetzt eine Light-Field-Technology, die wirklich komplett tolle neue Displays ermöglicht, oder sei es eine Batterietechnologie, die es einfach irgendwie ermöglicht, auf einmal nur noch 10% so große Batterien zu machen mit der gleichen Leistung. Also ich glaube, wir sind insgesamt gerade in so einem Holding-Pattern, wo gerade in den nächsten Jahren der nächste große Wurf kommen wird. Und wenn man das jetzt zurückbezieht auf XR und was da jetzt gerade so passiert, und ich glaube, wir sind einfach an diesem Punkt, wo, und es war leider noch nicht so, sorry, next year is the year of VR, das war jedes Jahr, die letzten 5 Jahre oder sogar die letzten 10 Jahre, das war es halt einfach noch nicht. Und ich glaube, wir sind aber langsam an dem Punkt, dass irgendwann die nächsten Jahre einfach dieses Murder-Device kommen wird, das endbenutzertauglich ist und das uns allen hilft, nicht mehr irgendwie so durch die Welt zu laufen mit unserem Smartphone vor dem Gesicht oder mit einer Brille, durch die ich nicht durchschauen kann, sondern einfach durch irgendwie diese Smart Glasses oder dieses smarte Gadget oder vielleicht projiziert irgendwer von der Uhr direkt was ins Auge. Keine Ahnung, ich bin da als Nerd auch wieder im Overdrive eigentlich, was die Lösung sein könnte. Aber ich glaube, es ist gerade ein Holding-Pattern und es wird ein Hardware-Format kommen, das dazu führen wird, dass diese Technologie XR und alle seine Ableger und Variationen massiv gefragt sein wird, bei jedem. Und darauf bereiten wir uns eigentlich vor, dass wir gerade irgendwie profitabel sind und 100% pro Jahr wachsen, ist eigentlich irgendwie so ein netter Nebeneffekt, aber ich warte eigentlich auf den richtig großen Wurf und dann will ich irgendwie vorne dabei mitspielen. Durch ein paar hoffentlich Tricks und Ideen, die ich hatte und die mein Team hatte, die kein anderer hatte.
Die Daumen sind gedrückt und ich bin da, was die Vision angeht, auch komplett bei dir. Und vor allem für uns beide als Brillenträger ist der Sprung auf Smart Glasses dann, glaube ich, obligatorisch. Es ist so, ich mache mir da keine Sorgen drum. Ich glaube auch, wir sind jetzt so ziemlich am Ende. Hast du noch etwas auf dem Herzen, das du unbedingt teilen möchtest? Ansonsten würde ich zu unseren wunderschönen Endquickie-Fragen gehen.
Lass uns den Quickie machen.
Den Quickie. So. Bin ich gespannt, du als Nerd, als technisch sehr affine Person, was ist dein Avatar im Metaverse?
ich wollte mich vor 2-3 Wochen mit der Corona-Frisur, da hätte ich mich am liebsten 3D gescannt, weil da sah ich ein bisschen aus wie eine junge Version vom Doc Brown aus Back to the Future. Und ich glaube, diese crazy Corona-Frisuren-Version, die würde ich direkt auch ins Metaverse übernehmen. Ein bisschen hübscher, ein bisschen muskulöser, aber genauso eigentlich. Die war einfach so crazy.
Sehr geil. Nutzt du Social VR aktuell? Reine Interessefrage, die ein bisschen aus dem Rahmen fällt.
Du gar nicht. Ich bin, glaube ich, der schlechteste User von Virtual Reality ever. Das Ding, ich setze die Sachen 2-3 Mal auf, ich weiß, wie es funktioniert und ich weiß, dass es noch nicht da ist, wo es ich gern hätte und dann liegt es
im Weg damit.
Weg damit tatsächlich.
Die profi-analytische Perspektive auf die Inhalte, die dort sind und die Technik, die den Rahmen stellt. Sehr schön. Was ist die, abgesehen von der abgekokelten DK1, was ist die beste XR-Experience, also muss nicht VR sein, ne? Die du je erlebt hast, als Nutzer, wohlgemerkt. Wo du selbst als kritische Person gesagt hast, geil.
Also das Coolste war, wie ich das erste Mal in einem VR-Rollercoaster gesessen bin, einfach weil du da rausgehst, die Brille abnimmst und erstmal nicht mehr weißt, wo du bist. Das ist natürlich eine sehr, sehr High-End-Experience, wo sehr viel Zeit und Stunden und Effort reinfließt, aber das war wirklich so krass. Das hat mich ein bisschen so erinnert an das erste Mal im Freizeitpark, wo du in diesen Simulator reinsetzt, wo du vorne noch dieses uralte Display hast und dann spielt da dieser Film.
Space Shuttle.
Ja, so. Genau. Ja, wow. Und das war tatsächlich die eindrucksvollste, weil ich da total wirklich ein paar Minuten gebraucht habe, bis ich wieder klargekommen bin danach. Und ansonsten, das Witzigste ist immer noch so ein typischer VR-Gaming-Abend, irgendwie auf die Nacht mit den Kollegen im Büro mit ein, zwei Bier dazu, wo du Serious Sam oder irgend so ein Casual-VR-Game spielst und einfach jeder geht total drauf ab und du wechselst dich ab. Also dieser Social-Faktor, der ist für mich eigentlich irgendwie der größte Spaß dran. So wie wenn du dich früher getroffen hast nach der Schule und hast halt irgendwie Sonic oder Super Mario gezockt mit ein paar Freunden.
So ein Wechsel-Gamepad hin und her.
Ja, genau.
Highscores knacken, ja, die gute alte Zeit. Ich bin auch echt keine Person, die, ich meine, es gibt einfach Dinge, die waren früher schon cool, aber ich bin ganz froh, dass die Welt sich weiterentwickelt. Also diese harte Nostalgiebrille ist irgendwann noch zu viel. Aber jetzt zur letzten Frage, auf die bin ich ganz besonders gespannt, gerade weil du gesagt hast, du hoffst, dass die Welt dann eben Smart Glasses bereichert wird, die was können, die den Ansprüchen genügen. Was machst du, wenn diese ganze XR-3D-Welt, in der wir sind oder in der wir beide auch arbeiten, auf die wir bauen, auf die wir hoffen, wenn die nicht kommt, wenn alles, was jetzt schon da ist, kaputt geht und wir doch wieder Faxgeräte benutzen. Was ist dein Exit-Plan dann?
Also entweder ich werde Schreiner oder ich mache ein Restaurant auf. Also mein genialer Plan ist, ich war damals ja in Dubai unterwegs für ein paar Jahre und so die bayerisch-arabische Fusion-Küche, ich glaube, die muss jemand endlich mal entdecken und irgendwie ein Restaurant draus machen. Oder, also tatsächlich, ich mache saugern was mit Holz oder halt quasi so typische Heimwerkertätigkeiten. Also ich glaube, das ist ja halt das, wie ich in die Spieleentwicklung gekommen bin, weil mein Dad hat damals halt einfach eine Modelleisenbahn gehabt, aber ich hatte kein Geld, um mir die ganzen teuren Modellsachen zu kaufen. Das heißt, ich habe es halt virtuell gebaut als Computerspiel. Und wenn das ein Bach runtergeht, der ganze virtuelle Schmarrn, dann baue ich halt Sachen in der echten Welt.
Das sind zwar sehr schöne Pläne. Wir wissen, glaube ich, beide, dass es so nicht passieren wird. Deine Schreinerkarriere oder die bayerisch-arabische Fusion-Küche müssen vermutlich noch etwas warten. Hoffe ich auch sehr, sonst wird es schwierig mit der Umorientierung. Nein, es war super, mit dir zu sprechen. Du hast echt spannende Dinge erzählt und ich bin sehr gespannt, wohin eure Reise noch geht und wann diese wirklich tollen Smart Glasses, ich bin auch ganz bei dir. Das, was wir jetzt haben, ist zweckdienlich, ja, so im höchsten Maße. Es macht langsam auch Spaß, wenn man sich die Quest 2 anguckt. Ich habe noch nie eine VR-Brille so viel benutzt, gerade jetzt in dieser Phase. Aber da geht noch was. So Luft nach oben ist auf jeden Fall da. Und ich bin gespannt, was ihr dann da aus dem Hut zaubert, wenn diese Plattform, diese neuen Geräte, diese Möglichkeiten da sind. Andreas, ja, wie gesagt, es war sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Dann der erste Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Dann auf jeden Fall dir noch einen schönen Gruß nach Hamburg, Simon.
Ja. Der auch, in Regensburg, wo es ganz furchtbar neblig ist. Ich gucke gerade aus dem Fenster, wir haben so eine miese, diesige, also es ist so bewölkt und ein bisschen Sonne kommt durch. Das nennt man dann Hamburger Sommer. In dem Sinne, nein, noch tausend Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Das muss man echt immer sagen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und bleibt gesund vor allem. Und euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.